Kreisky Forum Talks, der Podcast zur Stunde.
Guten Abend, meine sehr geehrten Damen und Herren. Wahlen im Iran sind unser heutiges Thema, die letzten Wahlen im Iran, aber wir werden auch die Gelegenheit nutzen, ein bisschen allgemeiner auf Wahlen und wie man wählt im Iran zu blicken. Ich glaube, ich verrate kein Geheimnis, wenn ich sage, dass diese Wahlen, wie viele andere im Iran, nicht nach OSZE-Standards abgelaufen sind. Und wir wissen auch, dass die Wahlbeteiligung sehr gering war. Aber was bedeutet das zunächst einmal für die Iraner und vielleicht auch für die internationale Gemeinschaft? Um diese Frage zu beantworten, habe ich zwei Gäste eingeladen, zwei tolle Experten, von denen ich sehr viel gelernt habe. Ich beginne jetzt, weil ich selber alt bin, mit den älteren Herren, mit Bijane Khachepour, Unternehmer, Wirtschaftsberater, politischer Denker und Mitherausgeber eines tollen historischen Verlages, Shirazi, der jetzt in Wien lebt. Und Hesame Habibi, den wir schon hier einmal begrüßen durften, einen ganz tollen Sozialwissenschaftler, Politikwissenschaftler, der ja mit seinem Buch über die Sunniten im Iran großes Aufsehen weit über der iranistischen Fachwelt hinaus hervorgerufen hat. Herzlich willkommen euch beiden. Danke, dass ihr die Einladung angenommen habt. Und noch einmal herzlich willkommen Ihnen und den Zuhörern im Radio. Ich darf gleich mit einem Statement beginnen, das in den letzten Tagen unmittelbar nach den Wahlen die Runde gemacht hat. Es hieß, ich glaube, es war ein deutscher Journalist, dass wenn die Wahlbeteiligung so gering war, dass wir davon ausgehen müssen, dass eigentlich diese ganzen Wahlen ungültig sind, wenn da nur 40% der Gesamtbevölkerung hingehen. Das ist die große Frage der Gesamtbevölkerung oder der Wahlberechtigung. Aber es stellt die Frage nach der Legitimität der Wahlen. Und warum braucht man Wahlen in einem System, das in den Augen der meisten Beobachter und vor allem wahrscheinlich auch in den Augen der absoluten Mehrheit der Exil-Iraner nicht nur als undemokratisch, sondern auch als offene Diktatur gilt? Warum wählt man? Welche Funktionen haben sie? Haben die Wahlen eine Funktion oder hat das Parlament eine Funktion? Und um das ein bisschen mit dieser Grundsatzfrage zu beginnen, möchte ich dich bitten, Bijan, das ein bisschen darzustellen. Erstens, welche Wahlen es gibt und welche Rolle vor allem dann auch das Parlament spielt. Bitte.
Danke. Guten Abend alle zusammen. Vielen Dank für die Einführung. Also ich sage immer, die Islamische Republik Iran hat genau diese zwei Säulen. Also eine islamische Säule und eine republikanische Säule. Und seit Anfang der Lebenszeit dieser Republik, das ist ja schon 45 Jahre alt, hat man diese Diskussion gehabt. Was ist islamisch und was ist demokratisch oder republikanisch, wie man es auch auslegen möchte. Und da waren die Wahlen schon wichtig, also in der Entwicklung dieser Islamischen Republik. Wir dürfen ja nicht vergessen, 1997 haben Präsidentschaftswahlen eine Überraschung produziert. Mohammad Khatami wurde gegen die Vorhersage vieler Analysten damals, hat er die Wahl gewonnen und hat auch 8 Jahre Iran mit einer, sage ich mal, reformistischen Agenda geführt. Das heißt, Wahlen waren sicherlich wichtig. Es war zwar nie eine volldemokratische Struktur schon von Anfang an, aber man hat versucht, durch die gewählten Institutionen wie das Parlament, wie den Präsidenten, eben die islamische Dimension ein bisschen zu kontrollieren. Aber das ist jetzt schon seit vielleicht 2009, kann man sagen, 2009 als der Wendepunkt, wo dann viele auch im Grunde genommen behauptet haben, dass die Wahlen 2009 gefälscht waren. Dadurch, dass und durch diese Fälschung wurde dann der Mousavi, der damalige Reformpolitiker, leider im Grunde genommen dann im Laufe von 2-3 Jahren in den Hausarrest geschickt. und Ahmadinejad als einer, der sicherlich nicht unbedingt auf der demokratischen Seite war, dann zum Präsidenten gewählt. Das heißt, ich würde sagen, in den letzten 15 Jahren kann man so eine Tendenz erkennen, eine Tendenz, wo dann die islamische Dimension immer stärker wird und die republikanische Dimension immer schwächer wird. Es ist zwar nicht ganz tot, kann man sagen, ich bin der Meinung, die Wahlen könnten in Zukunft immer noch eine Überraschung produzieren, aber sie ist wahnsinnig schwer. Das heißt, die islamische autokratische Dimension dieses Regimes ist viel stärker geworden. Die Frage ist dann, warum? Und da kann man eben mit verschiedenen Thesen kommen. Zum Beispiel sagt man in den letzten 5-6 Jahren, dass die Hardliners im Iran immer versuchen, die politischen Prozesse zu kontrollieren. Alles zumindest bis zu dem Punkt, wo dann ein Nachfolger für den Herrn Khamenei, für den sogenannten Supreme Leader, gewählt wird. Das heißt, sie wollen da keine Überraschung. Um das zu kontrollieren, müssen sie halt alle Wahlen, ob es jetzt Präsidentschaftswahlen sind oder Parlamentswahlen, kontrollieren. Das haben sie ja 2021 bei Raisis Wahl total kontrolliert, dadurch, dass sie alle potenziellen Überraschungskandidaten eigentlich schon abgelehnt haben. Und dieses Jahr auch. Das wurden die meisten Politiker, die vielleicht ein bisschen anders gedacht hätten, nur ein bisschen anders, nicht ganz anders, ein bisschen anders gedacht hätten, haben sie schon abgelehnt, haben sie schon bei der Vorwahl der Kandidaten abgelehnt. Das heißt, wir haben eine Situation, wo diese islamische Komponente sich dann immer mehr und mehr aufzwingt auf das politische System. Und in der Hinsicht ist es auch die Frage, ist das Parlament überhaupt wichtig? Spielt es eine Rolle? Wenn man da sich ein bisschen die Entscheidungen sich anschaut, die das Parlament theoretisch treffen muss, so zum Beispiel Haushaltsdiskussionen im Parlament oder Kulturentscheidungen, innere Politik, da merkt man auch sofort, dass das parallele System, dass zum Beispiel es gibt ein High Council on Cultural Revolution, also die meisten kulturellen Entscheidungen werden eigentlich dort getroffen, nicht unbedingt im Parlament. Es gibt ein High Council on Economic Decisions, Economic Policy, da werden die wirtschaftlichen Entscheidungen getroffen und da haben wiederum die Vertreter der islamischen Dimension, der islamischen Komponente der Islamischen Republik eine sehr, sehr dominante Rolle. Das heißt, wie gesagt, man muss das sich so vorstellen, es hat als ein paralleles System angefangen, islamisch und republikanisch, und in den letzten 15 Jahren hat die republikanische Komponente sehr viel an Bedeutung verloren. Und die islamische Komponente hat sich dann aufgezwungen. Ich hoffe, ich habe die Frage beantwortet.
Ja, nicht ganz, weil als Strukturalist würde ich sagen, vergleichen wir das mit den Jahren des Shah. Da gibt es einen, der Chef ist und sich nicht abwählen lassen kann. Das ist der Herr Khamenei oder der Herr Schah von Persien, Arya Meher, toller Titel. Ein bisschen komisch, aber toll. Und ein Parlament daneben. Und da gab es einmal richtigen Streit über Kompetenzen, aber jetzt zum Schluss sind wir dann jetzt in einer Phase, wenn das so ist, was du islamisch jetzt bezeichnet hast, sehe ich als einfach autokratisch in der politischen Umsetzung. Theoretisch könnte man sich demokratische Muslime auch vorstellen. Wir haben aber jetzt eine Autokratie, dieses Parlament aufräumt. Ja, das haben wir ja von 1974 bis 1979 auch gesehen. Mit dem Shah, wie er das Parlament aufgeräumt hat und die Leute glücklich macht, indem er sagt, jetzt haben wir eine Einheitspartei. Jetzt sind ohnehin schon in der Islamischen Republik nur gute Muslime oder revolutionäre Muslime, wie man mir das sagt, zugelassen. Also haben wir eigentlich das Ganze, wenn man jetzt nur strukturalistisch vorgeht, neuen Wein oder halalen Wein in alten autoritären Schläuchen. Kann man das so sagen?
Also strukturell gibt es sehr viele Ähnlichkeiten, wie du sagst. auch wenn, es, wenn wir uns die, die politische Kultur des Landes anschauen, ob es vor der Revolution ist oder nach der Revolution, das Land wird hauptsächlich von Netzwerken regiert. Nicht unbedingt von politischen Parteien, nicht unbedingt von Organen, die um die politische Macht dann konkurrieren, sondern vielleicht kann man die auch sogar politische Netzwerke nennen, aber ich nenne die Interessennetzwerke. Das Land wird von Interessennetzwerken regiert. Was wichtig ist bei zum Beispiel einer Parlamentswahl, ist, wer ins Parlament kommt, wird sofort von einem dieser Netzwerke angezogen. Das ist sehr wichtig. Das heißt, wenn zum Beispiel ein Parlamentsabgeordneter jetzt aus Zabol kommt, aus der Grenze zwischen Iran und Afghanistan und vielleicht kaum in Teheran war, wird er innerhalb von ein paar Tagen sofort von diesen Netzwerken angerufen und sagen, er wird dann sofort gefragt, können wir dir einen Fahrer zur Verfügung stellen? Brauchst du eine Wohnung? Brauchst du irgendwas? Und da werden die sofort Teil dieses Netzwerks und stärken das Netzwerk in der Machtkonkurrenz zwischen den Netzwerken. Das hat sich auch nicht geändert. Die Netzwerke sind viel größer und vielleicht multidimensionaler geworden, aber das Konzept der politischen Kultur ist immer noch das Gleiche auch. Das heißt, Wahlen haben eine Bedeutung, wie das Machtverhältnis zwischen diesen Netzwerken aufgeteilt oder wie die Macht zwischen den Netzwerken aufgeteilt ist.
Du hast es schon erwähnt, Provinzen, Iran ist ein Vielvölkerstaat, bevor wir dann aufs Wahlsystem genauer eingehen. Spiegelt sich eigentlich die multiethnische Charakteristik des iranischen Volkes in diesen Wahlen wider? Wenn die von den Provinzen kommen, heißt das ja noch lange nicht, dass, sagen wir, wenn Leute aus dem Aserbaidschan oder aus Kurdistan oder sonst woher kommen, dann auch, sagen wir, die ethnischen Interessen vertreten können oder wie sie die formulieren. Auf der anderen Seite scheint es ja so zu sein, wie du das beschrieben hast, dass das Parlament auch ohne Demokratie insoweit wichtig ist und funktionieren kann, als dass es einen Interessensausgleich zwischen Zentrum und Peripherie macht. Wie schaut denn das aus und wie schaut denn dieser Aspekt aus?
Vielen Dank, Walter, für die Einladung und freue mich, wieder dabei zu sein. Ich würde genau diesen beschreiben, wo die Netzwerke auch annehmen, und das gilt auch genau in den Provinzen oder in den lokalen Bezirken im Iran, wo diese Diversität, die ethnische Gruppen oder Völkergruppen stark präsentiert ist. Da muss man ganz genau erwähnen, dass es gibt, sozusagen kann man eine Landkarte zeichnen, da wohnen Balutschen, da wohnen Kurden, Türken. Aber in Realität ist es viel komplizierter, als was man in einer Landkarte gerne sieht. Also es gibt eine Straße, wo viel Kurden wohnen, und auf die andere Straßenseite, wo viel Türken, zum Beispiel in Gutschan oder auch in Urumqi im West von Iran. Und da spielt natürlich diese ethnische Aspekte beziehungsweise die Stammfunktion, diese Qabayel und so weiter und Großfamilie eine wichtige Rolle. Wenn zum Beispiel in Teheran oder in Isfahan oder in Mashhad viele Leute wählen gehen, um ein politisches Statement zu geben, in Regionen wie in Balochistan oder in Aserbaidschan, da geht es um, dass meine Familie oder meine Großfamilie, mein Stamm diesen Wahl gewinnt. Da gibt es eine alte Konkurrenz zwischen den Großfamilien. Zum Beispiel in Balochistan, die Familie oder die Tribe Rigi ist eine von den berühmtesten Stämme in diesem in Sistan, Provinz Sistan, Balochistan. Und da geht es um auch sozusagen einen politischen Einfluss in der Familie. Da werden auch die Wähler so mobilisiert als ein Teil einer Familie. Und in diesem Wahl war dieses Mal für die Parlamentwahl war wirklich großartig zu schauen, dass so viele von diesen ethnischen Gruppen akzeptiert wurden für den Wahl. Also es wurden nicht disqualifiziert, sondern sehr viele ganz neue Personen ohne politische Erfahrung wurden akzeptiert, weil von Regimeslogik, die haben das verstanden, dass es funktioniert, um den Wahlbeteiligung zu verstärken, sind auf einmal sehr viele diesen lokale Stämme mobilisiert und erstaunlicherweise auch gewonnen. Und ich habe sehr viele Videos und Bilder von den gewissen Provinzen bekommen, wo ein großer Stamm eine Hochzeit organisiert mit DJ, mit Unterhaltung für die Kinder, mit gutes Essen, um die Leute zu motivieren, hey Leute, ich kann sehr gutes Parlament-Member werden. Also es gibt wirklich erstaunliche Beispiele, wie das Ganze organisiert wurde. Und spannend, wenn man die Zahlen schaut für den jetzigen Parlament, die Großteil der Beteiligung gibt es in Provinzen, wo diese ethnische Diversität wirklich stark ist, zum Beispiel in Kohkilüye und Boy Rahmah Provinz, voll gemischt mit Kurden, mit Lor, Qashqais und so weiter, mit 63%. Oder Nord-Khorasan, wo Kurmanji, Turken, Perser alle zusammen wohnen, da ist auch 55%. Oder Ilam oder Charmahal, Bakhtiari, das sind alle Provinzen, wo wirklich diese ethnische Dimension eine große Rolle spielt. Und da haben wir überall über 50%. Wobei in Kurdistan zum Beispiel haben wir eine von den wenigsten, also mit 31%, was nicht neu ist. Das war auch in der letzten Wahl und auch bei Präsidentenwahl. Und da ist ganz klar, weil bei der kurdischen Region, da spielen schon die Unruhen, also die Demonstrationen, die wir nach dem Mahsa Jina Amini gesehen haben, ist auch in diesem Region sozusagen aufgestanden. Und das ist sozusagen eine starke politische Einfluss von Oppositiongruppen, von den kurdischen Oppositiongruppen, die wirklich beeinflussen, dass die Leute den Wahl nicht teilnehmen. Spannende Zahl ist in Baluchistan, was trotz dem Unruhen in den letzten 2 Jahren, wo in der Provinz Sistan-Baluchistan, wo die Großteil Balutschen und Sunnis leben und in den letzten 2 Jahren permanente Unruhe gab und hatten wir 43% Wahlbeteiligung, was mehr als in Kurdistan ist, aber im Vergleich zum 11. Parlament, wo über 60%, also 61%, das heißt 20% weniger ist in diesem Provinz, zeigt die Einfluss von dem religiösen Zentren wie Maki-Institut, also das Zentrum von den Sunniten unter die Leadership von Maulana Abdul Hamid, die diesen Wahl diesmal bewusst nicht unterstützt und auch niemanden empfohlen hat. Das heißt, man kann genau sehen, dass er so wie Einfluss in diesen Region hat. Auf jeden Fall, was wichtig auch zu erwähnen ist in diesen Regionen, vor allem in dem sozusagen in der Peripherie-Area, ist, dass Parlamentswahl ist sehr wichtig, weil die Personen, die kandidieren, bringen auch gewisse Pläne, die für die lokale Bevölkerung, die merkbar ist. Ich baue größere Straßen. Ich bringe Trinkwasser oder bessere System für diese Gasse. Also ganz konkrete Pläne. Also ich habe einfach als Vergleich gewisse diese Wahlplakate in der Provinz Nord-Khorasan geschaut und im Vergleich in Teheran, da sind die Slogans wie wir machen einen großen Iran, Iran bessere Iran. In Nord-Khorasan, da geht es um bessere Autobahnen. Also ganz konkrete Vorschläge. Und das ist natürlich auch für die Bevölkerung dort ist viel attraktiver, weil die sehen, okay, das wird wirklich was gemacht oder mindestens es ist geplant, etwas zu machen, die in meinem alltäglichen Leben zu spüren ist. So, das zu viel zu ethnischer
Wahlbeteiligung sagen, weil es erwähnt wurde.
Wer fehlt?
Warum haben so viele Leute nicht gewählt?
Genau. Die nationale Wahlbeteiligung, Hessam hat ja über die Provinzen gesprochen, die nationale Wahlbeteiligung war die niedrigste der gesamten Geschichte der Islamischen Republik mit 41%. und sogar also 41% inklusive 5% Void Ballots, wie heißt es auf Deutsch? Ungültige Wahlzettel. Bitte?
8% sogar.
Ja gut, 8%, egal. Also ich meine, auf jeden Fall waren einige dabei, die nicht wählen wollten, aber nicht irgendwie durch ihren Beruf oder zum Beispiel, weil die beim Militär sind oder weil sie bei einer staatlichen Organisation arbeiten, dann müssen sie halt teilnehmen, aber sie gehen dahin und schreiben dann halt Gugusch auf den Wahlzettel. Das heißt, im Endeffekt war das, also wenn 8% richtig ist, dann waren es vielleicht nur 33% Wahlbeteiligung, muss man sich vorstellen. Und warum ist das wichtig? Das waren die ersten Wahlen nach den Unruhen in 2022. Das heißt, das waren nach der Protestbewegung, die sicherlich auch ein Zeichen davon war, dass das Regime einfach nicht mehr die gleiche Glaubwürdigkeit hat unter der Bevölkerung. Und das war eben die große Frage für das Regime als Ganzes, ob sie es geschafft haben, irgendwie nach der Protestbewegung irgendwie die Menschen wieder an das politische System oder an die politische Struktur ranzubringen und die eine Nähe herbeizuführen. Und die haben jetzt festgestellt, das ist nicht der Fall. Das heißt, die Gesellschaft, vor allem die städtische Gesellschaft, glaubt nicht mehr an dieses Regime. Das ist sehr wichtig zu verstehen. Und wer fragt, warum, dann kommen da wirtschaftliche Gründe rein, soziale Gründe rein, natürlich politische. Aber es ist wichtig zu wissen, also wirkliche Wahlbeteiligung in Teheran wird um etwa, die behaupten zwar, das war höher, aber um etwa 20% gewesen sein. Und das ist wirklich, und das ist auch zu verstehen, ist wichtig zu verstehen, die 20% Unterstützung hat dieses Regime. Das können wir auch nicht irgendwie unter den Teppich kehren. Aber es ist wirklich nur 20-25%.
Sind die Herren von Khani Abad bis Dolab.
Genau.
Also dort, wo sie her sind.
Manche der Regimebefürworter leben schon im Norden von Teheran, weil aber sie einfach durch Korruption und so weiter reich geworden sind. Aber kulturell ist das wirklich die Schicht der Teheraner oder der anderen Großstädte. Das heißt, wir haben ein politisches Bild, wo vielleicht 70% der Bevölkerung, ich werde jetzt sehr, sehr konservativ, nicht mehr an dieses Regime glauben. Die gehen zur Wahl in der Provinz, Herr Samter hat das richtig beschrieben, wegen der ethnischen Interessen, wegen der Familieninteressen. Deswegen, weil der Cousin gerade als Kandidat läuft in der Stadt, aber nicht, weil sie das Regime unterstützen. Das ist wichtig zu verstehen und was das bedeutet für die politische Entwicklung.
Das ist ja ein Krisenzeichen. Wenn wir bei Regimen im Nahen Osten den Punkt erreichen, und die Islamische Revolution ist ja hergegangen und hat gesagt, wir sind die Alternative zur rechten westlichen Modernisierung und wir sind die Alternative zu den Linken, zu dem allen, was von den Marxisten kommt. Und das war ja die Art, hat ja nichts, da haben ja die Stämme oder sowas keine Rolle gespielt. Man hat es zwar gewusst, aber weder die alten Aristokraten noch sonst wer hat eine Rolle gespielt am Anfang. Und jetzt wieder auf Stämme, denen man eigentlich von vornherein, denen man nicht wirklich traut. Man hat ja die in Stammesgebieten, wenn ihr immer kontrolliert, seit es den modernen Iran gibt, mag der keine Stämme. Was ein Problem ist bei der. Und dann sind das die Einzigen, die zur Wahl gehen. Und dann muss ich noch sagen, das ist eigentlich eine ganz tolle Wahlbeteiligung in Kuchgilui und Chahar Malo Bachtiar. Ja, schon, aber das ist eigentlich schon ein viel tieferes Krisenzeichen, weil, wenn wir das vergleichen mit der Khatami-Zeit, da war ja was Besonderes. Khatami hat nicht nur versucht, dieses Oxymoron vom politischen Islam mit menschlichem Antlitz zu bringen, sondern er hat ja parallel dazu hat eine Debatte innerhalb der iranischen Linken, der marxistischen Linken außerhalb, die also nicht wählen darf, die nicht da, aber die kulturell immer noch wichtig war, gegeben über Menschenrechte. Und die Debatte unter Khatami war ja sehr stark über Menschenrechte, und zwar konkret über Folter, über Abstellung von Folter und so weiter. Da war ja dann, da war ja dann zum ersten Mal weite Schichten der Bevölkerung, die gesagt haben, das wollen wir eigentlich. Also dieses Pragmatische, also wenn sie euch halbwegs vernünftig aufführt als Regime,
dann gehen wir, erkennen wir euch durch unsere Wahl an, war damals und jetzt ist es offensichtlich ganz klar, es gibt ein paar Arme in den Provinzen, die sich mit de facto unpolitischen Forderungen wie einer größeren Straße oder einem schönen, gut Zugang zu Wasser wäre vielleicht eine andere Frage, aber die gesamte säkulare Mittelklasse, die eigentlich sogar die Ahmadinejad-Zeit überstanden hat, das von den Linken bis zu den Unternehmern alle, die haben dem Regime den Laufpass gegeben. Also bleibt übrig der Sicherheitsapparat und nicht einmal der Klerus, glaube ich. So, wenn man die Kleriker, wenn sie off the record sind, über das Regime schimpfen hört. Kann man das so sagen?
Oder? Ja, auf jeden Fall. Und für mich war der Punkt, wo sehr viele Menschen in der Gesellschaft wirklich sich dann vom Regime abgedreht haben, war Jänner 2020, als das iranische Militär die ukrainische Maschine abgeschossen hat. Ja. Das heißt, ein Moment, wo auch die Menschen, die damals an dieses Regime geglaubt haben, auf einmal gemerkt haben, wie leicht dieses Regime eigentlich lügt. Denn es kam auf iranischem Fernsehen. Erst kam die Nachricht, es war nicht eine Maschine, es war eine Rakete. Dann kam langsam, es war doch ein Flugzeug, aber wir haben es nicht gemacht. Dann kam es war ein Flugzeug und es war eine Rakete, die wir nicht kannten. Und dann nach 6 Stunden oder 8 Stunden kam die Wahrheit. Das heißt, die Menschen, die bis zu dem Punkt eigentlich alles, was das iranische Fernsehen und was die Politiker im Iran erzählt haben, geglaubt haben, haben sie auf einmal auf eigenem Fernsehen gemerkt, es wird gelogen. Und für mich war das der Anfang eines Prozesses, der dann zu der Protestbewegung in 2022 geführt hat und jetzt auch dazu geführt hat, dass die Mehrheit der Gesellschaft in meiner Analyse nicht mehr an dieses Regime glaubt. Aber es gibt auch keine einfache Alternative. Aber ich will nicht. Genau.
Reden wir vielleicht ganz zum Schluss noch. Übrigens, 2020 war auch das am leichtesten von außen mit normaler Quellenvergleich zu verstehende Problem. Die falsche militärische Einheit auf dem falschen Flugplatz. Ich kann nicht Leute, eine Atomanlage, wo sonst nichts fliegt, bewachen. Als Luftabwehr auf einen richtigen zivilen Flughafen stellen. Und das war typische Generalseitelkeit von den Revolutionsgarden. Hessen, kannst du vielleicht dann, ich weiß, du wolltest noch was sagen, aber etwas über die, was gibt es denn eigentlich an politischen Strömungen nach? Wir haben früher von den Reformisten und Konservativen geredet, aber das hat ja nicht gestimmt. Im Iran hat man von der Chape Islami gesprochen, von der islamischen Linken und anderen. Kannst du uns das ein bisschen noch einmal verorten?
Bevor ich kurz das Ganze durchgehe, also zum meine Schlussfolgerung ist, dass es derzeit gibt's nicht diese Einteilung Reformist, Nicht-Reformist. Also das bringt auch nicht. Genau, das ist sozusagen auch in nicht nur in politische Ebene, sondern auch in gesellschaftliche Ebene gibt's nicht mehr diesen Glaube an Reformisten. Und da haben wir auch in Teheran-Wahl gesehen, dass die sich ein bisschen als Reformist präsentiert haben auch keine richtige Stimmen bekommen. Generell, also der Kollege hat es wirklich gut am Anfang dargestellt, diese islamische Seite und republikanische. Also ich würde auch das Ganze noch sozusagen in eine andere Ebene bezeichnen, so wie ich gelernt habe, dass es eine Seite gibt, es die Politiker, die auf die idealistische Sachen fokussieren, auf den Ideen, also ganz Islam oder sei Nationalismus. Und die andere, die materialistische, die auf wohlhabende Bevölkerung denken. Sagen, okay, wir müssen, Hauptsache, wir haben funktionierendes System, Straßen und so weiter. Und das Ganze nach dem Iran-Irak-Krieg, nach Ende 80er Jahre mit Rafsanjani, ist sozusagen was Neues angefangen, dass okay, Revolution ist vorbei, das haben wir gewonnen, Krieg ist vorbei, jetzt ist Zeit, um das Ganze zu bauen. Also da ist die Jarianne Sansandegi, das Reconstruction, angefangen.
Wiederaufbauzeit
angefangen. Und damit, um Rafsanjani selbst, den Präsident, zu zitieren, der meinte, es ist auch okay, wenn ein Hezbollah hier ein sauberes Hemd oder ein neues Hemd hat. Also um zu sagen, es ist okay, dass wir Geld ausgeben. Das ist diese Zeit von dem Krieg ist vorbei und wir sollen bauen, große Häuser und so weiter. Und damit auch neue Universitäten, überall durch Azad-Universität. In jedem kleinen Lokal ist eine neue Privatuniversität begründet, wo jeder studieren könnte. Und damit ist auch mehr Förderungen für Reform gekommen. Und damit ist auch, wie erwähnt wurde, Präsident Khatami wurde auch vom Regime akzeptiert, um diesen Strömung der Reform einzufangen. Und das hat gewisse Zeit funktioniert, bis die gemerkt haben, dass es hat, das hat Potenzial, über die Grenzen zu gehen, über die Red Line von Regime zu gehen. Aber auf die andere Seite, in gesellschaftlicher Ebene, haben gewisse Teile der Bevölkerung sich ignoriert und sozusagen neglected gefühlt. Da sind die Hezbollah vernachlässigt. Und damit ist auch eine neue Strömung als Usul Gera, Prinzipalist genannt, aufgestanden, die jetzt gemeint hat, okay, wir möchten sozusagen die Prinzipien der Revolution noch behalten mit gewissen kleinen Änderungen. Und seit 2013 mit Präsident Rouhani, der sich nicht als Reformist bezeichnen wollte, auf innenpolitisches Gründe, aber auf als etwas eine neue Strömung, als Mianero oder Moderate, sozusagen Moderaten, sich bezeichnet und die andere Seite als Tondro, die als Extremisten bzw. in westlichen Medien als Hardliner bezeichnet wird. Aber natürlich, diese Gruppe hat sich selbst nicht als Hardliner bezeichnet oder als Extremist, sondern die haben die Reformisten später als den Tondro als Extremist bezeichnet. Daher, also mein Punkt ist, es ist ziemlich kompliziert, und aber spontan. Also sehr viele dieser Begriffe ist kurz vor der Wahl in Medien rausgekommen. Und was ich bemerkt habe, ist, dass es keine richtige starke Einfluss mehr in Gesellschaft haben. Also das heißt, man kann nicht sagen, dass gewisse Menschen sich wirklich als Prinzipalist bezeichnen. Die bezeichnen sich vielleicht als Hezbollahi oder als Velahi, was ein kulturelle Bezeichnung ist. Aber als politisch wird auch niemand sich heute als Reformist bezeichnen. Und seit letzten paar Jahren, seit 3 Jahren, hört man von Yekdastsazi, Einstimmung, dass es das ganze politische System nur in eine Richtung geht. So konkret, was man hat, ist gewisse Politiker, die meinen, das System braucht Änderungen. Es gibt Probleme oder es gibt Krisen, wenn nicht Megakrisen wie in Iran als Abar Bohran bezeichnet wird. Also es ist ein häufig verwendetes Wort in jeder Zeitung, Megakrise, in Soziales, Umweltliches und so weiter. Und es gibt aber die Gruppen, die meinen, das sind die Großteil, die jetzigen Politiker, also die konservative Seite, die meinen, es gibt Probleme, aber es braucht keine systematische Änderung. Das System ist okay, wenn das Probleme sind, da sind die Sanktionen, da sind die Feinde, da sind die Israelis, die Feinde des Regimes. Das ist voll. Und deshalb keine Interesse an die Änderung haben. Und derzeit in dem jetzigen Kampf ist sozusagen nur zwischen diese Gruppen, zwischen die Loyalisten zu dem System mit gewisse Unterschiede, mit gewisse Unterschiede in dem Policy zu merken. Das heißt zum Beispiel, es gibt eine neue extreme Gruppen unter einem Herrn Ali Akbar Raufipour. Eine junge, glaube ich, 40-jährige Hezbollahi-Person mit dieser Mentalität, dass es die, wir müssen zurück in die Zeit der Anfang der Revolution mit mehr digitale, mit mehr Nutzung der digitalen Plattform und so weiter. So daher, was ich merke, es ist keine fundamentale Unterschied zwischen derzeitigen politischen Strömungen. Es gibt nur eine mit gewissen, genau wie gesagt wurde, in unterschiedlichen Netzwerken oder was ich sage, eher Mafia. Im Iran ist ein häufigstes Spiel bei der Jugend ist ein Spiel, die heißt Mafia. Und ich habe ein paar Jugend gefragt, warum ist dieses Spiel so populär? Weil in Teheran oder im Iran sind einfach alles über verschiedene Mafia funktioniert. So. Genau diese Netzwerke.
Eine Statistik, Walter, die ist wichtig. Seit Raisi 2021 an die Macht gekommen ist, also in knapp 3 Jahren, hat man 11.000 Technokraten entlassen. Und die durch Leute wie Raufipour, also wie diesen jungen Hezbollahi, ersetzt. Das heißt, diese Loyalität, also die, wie man die Loyalität versteht, wird auch immer umdefiniert. Und dann die nicht so loyal sind, werden dann an den Rand geschoben und dann kommen neue, weil man denkt, wenn man eine loyale Technokratie hat, dann ist das die Überlebenschance viel größer.
Ja, Loyalitäten kann man erzwingen, aber auch das heißt ja eigentlich, dass der politische Raum vollkommen zerstört ist. Ja. Wir kennen die Hezbollahis als politische Strömung, wir kennen auch die Gruppen unter ihnen, die die Waffenlager angelegt haben und die politischen Morde gemacht haben. Gut, dann leiste ich mir, man sind ja nicht alle von den Hezbollahis so brutal, aber ich kann, die haben doch schon ihre gesellschaftlichen Wurzeln, wir kennen sogar die Stadtviertel, wo die her sind und das war's dann. Ich meine, die können auch nicht die Armee übernehmen, sonst hätten sie das schon längst getan. Oder das Gesundheitswesen oder so. Und wenn der Iran etwas jetzt braucht als Staat, dann sind es Technokraten. Genau. Von verschiedenen. Und das war ja auch die große Leistung von Rafsanjani, der ja sehr viele Leute, die dem Regime durchaus nicht hold waren, einfach in Amt und Würden gelassen hat. Halt nicht der Chef, sondern als Vizedirektor. Aber das hieß ja aber dann auch, dass das Regime jetzt endgültig den Staat auffrisst. Weil das Besondere am Iran war ja, dass der Staat ja weiterhin existiert hat. Dann frisst jetzt das Regime in den Fähigkeiten den Staat auf und es bleibt nur mehr das Regime übrig. Und halt wir haben eine vollkommene gesellschaftliche Entropie, weil was Regime können, ist die Opposition umzubringen, die Hoffnung zu zerstören. So nach dem Motto, wenn wir nicht Nummer eins sind, werdet ihr als Alternative nicht kommen.
Genau. Das ist genau der Punkt, dass das, was man früher als Staat bezeichnen könnte, existiert einfach nicht mehr. Das heißt, es sind halt je nachdem, ob man es das Regime nennt oder eine Koalition von Netzwerken, die einfach versuchen, die kontrollieren nicht alles, aber versuchen, so viel wie möglich zu kontrollieren und manchmal auch halt demokratische Instrumente wie Wahlen oder andere Elemente dann vorzutäuschen.
Entschuldigung, aber ohne Rechtsstaatlichkeit gibt's eben, sind Wahlen eben nicht ein Mittel der Demokratie, sondern des Populismus. Das ist ja dann was anderes.
Ja, aber es kann ja jeweils anders bezeichnet werden, in verschiedenen Kulturen. Das ist halt, das war ganz klar, wenn man sich die Reden von Khamenei in den 6 Wochen vor den Wahlen anschaut, spricht er ständig über die Wahlbeteiligung und dass eine hohe Wahlbeteiligung das Regime wieder bestätigen könnte. Er hat sogar den Leuten gesagt, ihr könnt zur Wahl kommen und dadurch Reformen durchsetzen. Das heißt, es war klar, aber das ist halt für mich ist es eine Vortäuschung. Das heißt, es ist, man präsentiert halt diese Wahlen als eine Art Referendum. Ja. Und das ist das Interessante, wie die Gesellschaft reagiert. Also auf der einen Seite beteiligt sich nicht an den Wahlen. Auf der anderen Seite werden eben diese sozialen Plattformen, soziale Medien genutzt, um, was ich dann Online-Aktivismus nenne, durch Online-Aktivismus die Opposition zu zeigen. Jetzt gibt es ein Video von Khamenei, der sich vielleicht vor 20 Jahren mal darüber lustig gemacht hat, wie in den westlichen Ländern, vor allem in den USA, mit Wahlbeteiligung von 40% eine Demokratie vorgetäuscht wird. Jetzt sind wir da. Wir haben eine Wahlbeteiligung von 40%. Und das sehen die Menschen eben, wie unglaublich unglaubwürdig dieses Regime ist.
Also ist es weniger eine Krise der Demokratie im Iran als eine Krise des Autoritarismus? Weil wenn ich den Autoritären, wenn nicht einmal die eigensten Anhänger, wie du sagst, seit 2020 nicht mehr dran glauben, dann erinnert es schon an andere Regime, genau, die zwar weiter fortsetzen, an der Macht bleiben, aber wo es eigentlich vorbei ist. Kommt das so um?
Ja, also das ist genau zu dem Punkt mit dem ungültigen Wähler. Das habe ich auch gelesen, eine Analyse bei der extrem religiösen Familie, die sozusagen in Wahl teilgenommen haben, aber den Namen der Imame geschrieben im Wahl. So, das heißt, man merkt auch sogar die so, extrem religiös sind auch enttäuscht, vor allem nach der Mahsa Amini-Bewegung im Iran, weil die sehen erstens, diese Bewegung ist zu Ende, aber viele Frauen tragen keine Kopftuch mehr. Und das System kann das auch nicht mit dem Gewalt zu Ende bringen. Und sie verlangen...
Was sie versucht haben.
Sie haben versucht. Aber sie müssen sozusagen zu gewissen Punkten akzeptieren, dass es halt sehr viele Frauen das nicht mehr tun. Und das ist für extreme Religiöse, die das Regime unterstützt haben, ist ein Zeichen, dass wahrscheinlich, wir haben verloren in diesem das ganze Protest und das Regime ist nicht mehr so auf unserer Seite. So deshalb ist wirklich spannend zu sehen, dass von verschiedenen Seiten betroffen sind nach der Mahsa Amini-Bewegung, dass nicht nur die liberale Gruppen, sondern auch die extra religiösen.
Kann man sagen, dass jetzt irgendwie alle an der Politik Interessierten im Iran eigentlich nur mehr warten, wann der Herr Khamenei nicht mehr da ist? Man hat irgendwie den Eindruck, ich habe schon Lebhafteres am Iran erlebt. Und wenn er jetzt, was er jetzt gerade die 6 Wochen vor den Wahlen gesagt hat, ja, das würde 1997 passen, das würde vielleicht noch 2000 passen, aber jetzt doch nicht mehr.
Ja, es ist auf jeden Fall richtig zu sagen, dass viele darauf warten zu sehen, was nach Khamenei kommt. Aber es gibt auch keine klare Vision, was nach Khamenei kommen könnte. Das ist ein bisschen das Problem. Wenn es eine handfeste Alternative geben würde, dann würden viele anders agieren. Viele fragen, warum gibt es keine nächste Revolution im Iran? Ein Grund ist, wir haben schon mal unsere Revolution gehabt, sogar ich erinnere mich an die Revolution, wo ich als ein Kind war zur Zeit der Revolution. Das heißt, wir haben es schon verstanden als Gesellschaft, dass eine Revolution nicht unbedingt was Positives bringt, es kann auch was Negatives bringen. Der zweite Grund ist, das Durchschnittsalter in 1979 war 18 im Iran. Das heutige Durchschnittsalter ist 34, geht auf 37 zu. Jetzt im 2030 erwarten wir ein Durchschnittsalter von 37. Mit 37, mit 35 hat man schon eine Familie, hat man schon einen Beruf, hat man schon in eine Wohnung investiert. Das heißt, die Aussicht ist ganz anders. Die Erwartung ist auch ganz anders. Die Erwartung in 2022 mit den Unruhen war, dass da vielleicht eine Oppositionsfigur vorkommt und eine klare Vision für das Land darstellt, aber das ist nicht gekommen. Die 6 Individuen, die als die Oppositionsführer im Ausland zusammengekommen sind, die waren im besten Fall Influencer. Die waren nicht Politiker. Sind immer noch Influencer. Sogar der Reza Pahlavi, der Sohn vom Schah. Die sind Influencer und können durch soziale Medien was online bewegen. Aber ob das ausreicht, um ein neues Regime zusammenzustellen, ist fraglich. Ich bin der Meinung, das ist nicht möglich, denn das Land muss regiert werden. Das Land muss eine gewisse Struktur haben. Also Leute wie ich würden dann sofort fragen, okay, stellen wir uns vor, der Khamenei ist tot, die Islamische Republik ist nicht mehr da. Was machen wir jetzt? Was für ein System, was für ein Prozess, politischer Prozess und so weiter. Da gibt es keine ernsthaften Antworten momentan. Das, finde ich, ist das Problem. Wenn es eine klare Vision geben würde, dann würde die soziale, politische Dynamik ganz anders sein.
Also ich sehe das auch genauso und das ist auch das Thema, dass sozusagen die politischen Ideen sind schon längst nicht mehr stark insofern, dass es ideologisch was bewegen können. Und das hat natürlich auch damit zu tun, wie die Universitäten geändert wurden, wie die sehr viele Professoren von der Universität rausgetreten mussten. Und damit gibt es natürlich nicht so eine starke Bewegung bei der Bevölkerung, die um eine Vision gemeinsam so arbeitet. Und das ist das Problematische. Ich habe mit einem Politikwissenschaftler in Iran geredet, der meinte, es gibt die Vision von einem sozusagen eine zweite Republik im Iran, die mit gewissen Änderungen, mit systematischen Änderungen versucht, sozusagen ein bisschen die Bevölkerung wiederzuholen. Aber da sehe ich auch keine Hoffnung in dem Fall.
Ja, damit bleibt die wichtige Frage offen für die Zeit danach, wie viel an den jetzigen undemokratischen Verhältnissen, an den Brutalitäten, die gegen die eigene Bevölkerung ausgeübt sind und so weiter, sind typisch, spezifisch Regime. Und was ist strukturelle Gewalt, so wie es der iranische Staat seit der Pahlavi-Zeit ererbt hat und aufgebaut hat? Und solche Probleme wie zum Beispiel die Volksgruppenfrage, ja, welche Sprache in welcher Schule gesprochen wird oder eben nicht gesprochen wird und so, sind ja nicht Probleme, die neu sind, sondern sind eigentlich Probleme, die man seit den 20er Jahren haben, genau, und die nicht gelöst worden sind. Ebenso die politische Gewalt, die immer wieder eingesetzt wird.
Die muss man genau antworten, sobald keine richtige Antwort, sobald diese sechs Elite, die in den USA für eine gemeinsame Führung versucht haben, die müssen die Frage der Kurden beantworten, die müssen die Frage des Sunnis im Iran beantworten, weil dann kann etwas wirklich sich bewegen, weil wir haben, wie gesagt, am Anfang erwähnt, dass diesen ethnischen Aspekt spielt schon eine wichtige Rolle. Die haben schon große Macht, in lokalen Ebene zu beeinflussen, aber dafür muss eine gemeinsame Zusammenarbeit geben zwischen die in Teheran sind und die in Zahedan sind. Sobald sie auseinander sind, sobald sie sich nicht miteinander treffen und an gemeinsamen Visionen arbeiten, da gibt es auch keine klare Visionen, die für das gesamte Land funktionieren kann.
Und dort dafür wäre ja das Parlament, wo das stattfinden sollte, wo wir jetzt die Wahlen gehabt haben. Ja, ich glaube, wir müssen uns bei den Zuhörern jetzt verabschieden. Wir sprechen danke für die Aufmerksamkeit und für Ihr Interesse.